Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Luri und ich unterhalte mich in der ersten Folge jetzt hier mit Peter Meyer, einem der bekanntesten und erfolgreichsten Künstler hier in unserer Region. Wir unterhalten uns über seine Rolle als Vorzeichner, über die Zeit, wo er im Alter von 8 Jahren entdeckt worden ist, sein Einstieg ins Zeichnen und seine Arbeit als freischaffender Künstler, beziehungsweise dann auch ziemlich schnell über die Auswirkungen der Corona-Krise im Kunstmetier und auch natürlich sehr interessant, was er auch Positives daraus ziehen kann aus dieser jetzigen Zeit. Ich wünsche euch mit diesem Podcast viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Herzlich willkommen am Ruder, Peter Meyer.
Ja, danke für die Einladung zu dem Gespräch, lieber Christian. Freut mich sehr. Es ist für mich eine Premiere. Ich bin jetzt ja medienerfahren, aber ich werde mein Bestes geben.
Ich habe da überhaupt gar kein schlechtes Gefühl. Für die Zuhörer und Zuschauer darf ich dich kurz vorstellen. Du bist einer der interessantesten Personen in unserem Landkreis und einen, wenn man recherchiert, ganz schön hinschauen muss, weil sich dahinter ganz, ganz viel verbirgt. Du bist der Künstler schlechthin eigentlich. Kann man das so formulieren?
Naja, Künstler ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Es gibt natürlich viele selbsternannte Künstler. Und ich denke, ich habe mein Leben der Kunst verschrieben. Das heißt, ich lebe von, für und mit der Kunst, seit ich mir eigentlich erinnern kann, dass ich irgendwas ernsthaft anstrebe oder will. Also von der Ausbildung angefangen oder vor der Ausbildung schon. Wie wird man Künstler, ist natürlich echt schwierig. Es gibt kein Rezept dafür. Man kann vielleicht sagen, dass einem sowas wie Talent in die Wiege gelegt ist. Und die Frage ist nur, wird es entdeckt, gefördert oder was kann man selber draus machen oder erkennt man es überhaupt? Und bei mir ist es offensichtlich, oder hat es offensichtlich irgendwann einmal stattgefunden in wahrscheinlich frühester Kindheit.
Wann in frühester Kindheit? Hast du es selber entdeckt oder haben es
also
andere
ich,
entdeckt?
Ich kann mich noch erinnern, dass ich halt im Kindergarten schon immer vorzeichnen musste. Wenn irgendwas die kleine Hexe vorgelesen wurde oder so, und dann habe ich halt irgendwie Zeichnungen hingelegt, die halt schneller fertig waren und vielleicht ein bisschen interessanter ausgeschaut haben als andere. Und ich erinnere mich noch im zarten Alter von 8 Jahren, da wurde ich immer zu katholischen Jugendnachmittagen ins Pfarrheim geschickt. Und es gab einen Kaplan in Peiting, der hieß Thomas Reiser.
Ja.
Und der ist wohl irgendwie aufmerksam geworden auf mich, weil ich halt einfach eben schneller war oder irgendwas hinkriegt habe, was ähnlicher oder was dem ähnlich war, was es sein sollte. Und der hat dann mit meiner Mutter gesprochen, hinter meinem Rücken.
Okay.
Und hat gesagt, da müssen wir was machen.
Ja.
Und da gab es in Peiting, die gibt's Gott sei Dank immer noch, meine mütterliche, ich sage mal Artificial Mother, die Friede Wirtl.
Ja.
Und mit 8 Jahren hat mich dieser Kaplan damals zu der hingeschickt.
Ja, hat sie damals schon im Forsthaus gewohnt?
Ja, ja. Okay. Es war damals schon, also es war irgendwie ein sagenumwobenes Haus
mit immer noch
tollem Garten. Es ist immer noch ganz wunderbar.
Schön eingewachsen, Efeu. Ja.
Genau. Wunderbar. Und diese City Wirtl, die hat dann am Anfang erst auch nicht gewusst, was sie mit einem 8-Jährigen anfangen soll, aber ich bin dann tatsächlich hingeschickt worden da von meinen Eltern auch. Die wussten auch nicht, wie man damit umgeht, aber die hat mir dann ganz früh schon beigebracht, einfach zu beobachten, hinzuschauen, zu zeichnen eben, weil ich glaube, Zeichnen war das, auf was es damals ankam. Und
ist das Hinschauen wichtiger oder das Zeichnen? Ist es Hinschauen wichtiger oder
das Motorische? Ich glaube, es geht um die Übersetzung. Einfach, dass man was sieht und in einer möglichst hohen Wiedergabetreue das dann darstellt. Und das ist mir scheinbar immer gelungen. Okay. Und da habe ich ja mit 8 Jahren schon sozusagen so eine Art Unterricht kriegt. Ich glaube, das war damals wöchentlich und Das war eine ganz interessante Geschichte für mich, weil die hat natürlich skurrile Sachen zeichnen lassen, wie, was weiß ich, Morcheln und so weiter oder Pflanzen, vertrocknete Pflanzen, was jetzt für einen Achtjährigen nicht unbedingt ganz gewöhnlich ist, weil das ich habe da lieber Asterix zeichnet zu der Zeit oder Donald Duck oder sowas. Ja, so ging das eigentlich los. Und
ist das ein Grund, warum du jetzt zum Beispiel auch Zeichenkurse für Kinder anbietest?
Doch ja, ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Also eben das genaue Hinschauen, das Beobachten, also die Wiedergabetreue einfach und
das ist hochinteressant auch also für mich und vielleicht auch für die Zuhörer, Zuschauer. Wir haben uns mal in der Bücherei getroffen oder in der Buchhandlung besser gesagt. Und da habe ich mir ein Buch für Kinderzeichnen gekauft.
Ich erinnere mich.
Und da haben wir uns dann kurz über dieses Thema unterhalten. Und da ging es darum, wie zeichnet man einen Hund und wie zeichnet man das. Und da waren halt so verschiedene Anleitungen in 5 Schritten zum Hund. Ich fasse es jetzt mal kurz. Ja. Und da hast du mich dann darauf hingewiesen, da habe ich es aber dort schon abgeholt gehabt, dass das eigentlich die falsche Herangehensweise für Kinder ist.
Ich würde jetzt unbedingt sagen falsch, weil ich bewundere jeden, der ein Buch rausbringt und sagt, wie es geht. Aber ich glaube, es gibt kein zuverlässiges Rezept, wie man sowas macht. Man kann natürlich anhand von Beispielen, wie in so einem Buch, schon einiges auch lernen. Okay. Aber der direktere Weg ist einfach wirklich sagen wir mal, mit professionellem Beistand im Hintergrund einfach wirklich vorm Objekt zu zeichnen. Genau. Weil es geht natürlich die Dimension verloren, ganz klar. Ja. In so einem Buch, du hast halt nicht, wenn du einen Hund vor dir hast, wie zeichne ich einen Hund, der ist ja nicht echt, das ist ja nur eine Wiedergabe, beziehungsweise eine Kopie.
Eine Karikatur mehr oder weniger oder was
auch immer. Naja, Karikatur ist ja schon wieder eine Überzeichnung, Abstraktion oder Reduktion. Ja. Auf wesentliche Merkmale. Aber es geht halt tatsächlich nichts übers eigentliche Naturstudio. Das heißt, du hast ein Objekt vor dir, wie jetzt zum Beispiel eine Pflanze, vertrocknete Pflanze, die hat Raum außenrum. Und diese Räumlichkeit in der Wiedergabe, die verliert natürlich eine Dimension. Das heißt, wenn ich zeichne, ist es zweidimensional. Ja. Aber wenn du die dritte Dimension nicht vor dir hast, also das Räumliche, dann geht halt was verloren. Und das kann ein Buch nicht ersetzen. Aber es gibt natürlich viele wunderbare Zeichenbücher und Anleitungen. Okay. Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich anhand von einem Buch lernen kann. Es ist halt ein Versuch. Und es ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Aber ich persönlich bevorzugt natürlich schon den direkten.
Also den ohne Umwege direkt den Kindern zu sagen, da steht jetzt eine Blume und jetzt versuch die mal originalgetreu oder in deiner, wie du sie siehst, wiederzugeben.
Okay. Weil wenn ich eine Blume vor mir sehe, da kann ich auch aufstehen und kann mir die von rechts und links und vorne und hinten anschauen. Dann begreife ich die Dimension einfach.
Ja, das hat mir jetzt beeindruckt. Ich habe das Buch gekauft und habe es dann ins Regal gestellt.
Ich habe es mir auch angesehen übrigens. Also das ist ja gar nicht schlecht. Gell? Ja,
aber wir haben auch, also wir haben die Argumente überzeugt und jetzt steht es halt im Regal. Seitdem haben wir ein bisschen anders gezeichnet und gemalt. Mhm. Und wenn diese Corona-Zeit wieder vorbei ist, werden wir auch den Kurs bei dir belegen. Vielleicht hocke ich mich da auch selber mit rein.
Ja,
muss
irgendwie
auf den Kinder aufpassen.
Ja, klar.
Und zeichne selber so ein bisschen mit.
Das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Also das fände ich natürlich toll. Aber ich glaube, das ist also der direkte Kontakt mit dem zu zeichnenden Objekt oder Landschaft ist einfach schon was anderes, als wenn ich das wenn man sich vorstellt, ein Buch ist ja immer die zweite Dimension. Das ist eine Kopie. Und dann mache ich jetzt von der Kopie wieder eine Kopie. Wenn man sich das vorstellt, wie es früher die Kopierer gegeben hat in der Schule, das wird von Kopie zu Kopie schlechter. Wenn man die Kopie wieder kopiert, wird einfach schlechter. Richtig. Und wenn man das halt in der wirklich ein Objekt oder was auch immer oder einen Menschen in der dritten Dimension vor sich hat, dann ist es was anderes. Wie beim Aktzeichnen zum Beispiel. Das ist einfach ganz wichtig, dass ein Aktmodell frei im Raum steht, sitzt oder liegt. Ja. Weil man da wirklich rumgehen kann und wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man das einfach nachsehen, nachspüren, was da nachspüren beim Akt vielleicht nicht, aber man darf die Modelle nicht anfassen, meine ich das nicht.
Aber du hättest jetzt vielleicht richtig Zulauf bekommen für deine Aktzeichenkurse.
Also es war jetzt...
Wenn du das jetzt nicht klargestellt hättest.
Es war natürlich jetzt im Lockdown, war es ein bisschen schwierig auch, aber mit den Kursen insgesamt natürlich. Also.
Du merkst es, ich schreibe zwischendrin, das liegt aber jetzt nicht an dem, dass ich da unaufmerksam bin, sondern dass mir so viele Fragen zwischendrin einfallen. Ja. Jetzt würde ich aber gern, bevor wir da tiefer einsteigen, zum Thema Corona kommen.
Ja.
Das ist ja was für Künstler, das ist das, was auch viele Leute gar nicht so registrieren, existenzbedrohend ist.
Natürlich.
Ich möchte da gar nicht umschweifen, das ist
ja so. Ja, nee, oder? Das ist tatsächlich so. Und da stehen Existenzen auf dem Spiel, und zwar einige. Gerade in der Freischaffenheit, also wenn man als freischaffender Künstler arbeitet oder sich behaupten muss und sein Geld, sein Broterwerb davon bestreiten muss, dann ist es im Moment schon sehr hart. Und
wie trotzt du dieser Herausforderung, weil ich habe Zeitung gelesen, da du machst schon Dinge, aber du musst halt abgespeckt
machen. Ja, natürlich. Also das ist, ich hatte vor 2 Jahren, also nee, im Herbst 2019 angefangen, diese ganze Privatunterrichtsgeschichte zu professionalisieren. Das nennt sich Graphicum. Also das ist eine, ich sag, das sind Privatseminare und für grafisches oder für bildnerisches Gestalten, so heißt. Also so eine Art Privatakademie oder Privatschule zu gründen. Ob das sonderlich klug war, werde ich oft gefragt, weil ich habe kurz vorher meinen sicheren Job an der Schnittschule in Oberammergau gekündigt. Ja. Also beim Staat war ich 14 Jahre angestellt insgesamt, vorher an der Hochschule für Gestaltung in Augsburg als Gast, als Lehrbeauftragter, und dann war ich jetzt 7 Jahre in Oberammergau und habe dann rechtzeitig vor Corona gekündigt. Und ob das wirklich klug war, ist die Frage. Auf der einen Seite bin ich jetzt als Freischaffender wieder halt völlig unabhängig. Und
das ist hochspannend. Ja. Ich wollte es eigentlich später thematisieren, weil es auch für mich interessant ist oder sehr, sehr interessant ist. Aber jetzt sind wir schon bei der Thematik, jetzt steigen wir da gleich völlig ein. Wir haben uns zu der Zeit auch ein paar Mal getroffen und das war ja auch für dich keine leichte Entscheidung.
Nee, überhaupt nicht. Aber auf Corona nochmal, ob das eine kluge Entscheidung war, wirtschaftlich sicherlich nicht, weil ich habe quasi ein regelmäßiges Einkommen, ein Festeinkommen, habe ich aufgegeben zugunsten der Freischaffenheit wieder. Ja. Und das war gerade ein paar Monate vor Corona. Ja. Und wenn man das natürlich vorher ahnen hätte können, es ist wirtschaftlich unklug gewesen.
Aber doch nicht alles, was wirtschaftlich unklug ist, ist fürs Leben.
Mir ging es auch von Tag zu Tag besser, wieder frei zu sein. Aber nach dem ersten Lockdown, da habe ich noch gelacht, muss ich ehrlich sagen, weil das ist mit Graphicum gerade so losgelaufen. Da hatte ich von September bis Februar schon 80 private Schüler. Und das war ein ziemlich gutes Ergebnis, also gar nicht zu erwarten für Siebdruck, Zeichnen, Kalligrafie und so weiter. Ja. Also ich habe auch weit flächendeckend inseriert und das Graphicum beworben, und das lief sehr gut an.
Okay.
Und nach dem ersten Lockdown haben wir gedacht, okay, das warten wir jetzt ab und nachher geht's wieder weiter und wieder los. Und war tatsächlich so.
Es ist wieder angelaufen?
Ja, es ist wieder angelaufen, und ich hatte Anmeldungen, Schulen, Institutionen, zum Beispiel Behindertenschule in Rottenbuch und Studienkreis Weilheim, die hatten sich schon angekündigt für Wochenendseminare und so weiter. Und das ist natürlich dann alles weggebrochen. Also kurz vor dem zweiten Lockdown lief es wieder los, auch gerade mit Siebdruck-Seminaren.
Der Zwischenfrage, hast du da Entschädigungen bekommen?
Also ich habe die erste Soforthilfe habe ich sofort beantragt, und es ist umgehend...
Das sind 3.000 Euro
gewesen. Nee, bei mir waren es 1.800 Euro. Also es ist natürlich auch...
Okay, das ist jetzt aber...
Ist nicht viel, aber immerhin.
Immerhin.
Wenn ich es nicht beantragt hätte, hätte es nicht gegeben. Ja, aber es ist jetzt wirklich, also es ist nicht existenzrettend, ganz und gar nicht. Aber es war, es lief relativ unkonventionell und schnell.
Okay.
Aber das hat jetzt also nicht viel überbrückt. Also damit kommt man im Sommer, wenn man Haus abzahlt und so weiter, ja, nicht über die Runden. Das ist ganz klar. Ja, dann lief's wieder los. Oder lief's eigentlich wieder ganz gut an. Er hat wieder Anmeldungen, auch Privatkurse in ein Wochenende oder so mit Leuten. Und es waren dann Designer-Teams da aus München.
Okay.
Die wochenendweise Kurse gebucht haben, ja. Die auch hier übernachtet haben, sogar in Peiting und so weiter. So ist das Ganze angelegt. Aber das konnte dann plötzlich ab dem 1. November alles nicht mehr stattfinden. Also da ist auch schon viel voraus gebucht worden und so weiter. Ferienprogramm für Kinder zum Beispiel, ein Kinderkurs, der war komplett voll und muss sie halt jetzt auch weiter das immer noch verschieben und verschieben. Aber manche Leute wollen dann ihr Geld auch zurückhaben.
Ja,
und, also wirtschaftlich war das dann jetzt der zweite Lockdown war dann schon ein grober
jetzt Einschnitt. Jetzt hast du so ein bisschen einen Einblick auch in die Szene, deutlich besser wie ich zum Beispiel. Ja. Wie trifft das deine Künstlerkollegen?
Genauso. Also ich habe gestern jetzt auch mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ja, das ein, zwei Monate, na, dann bin ich pleite, so ungefähr.
Okay.
Und der hat jetzt auch die weitere Soforthilfe, oder da gibt's ja verschiedene Programme.
Ja.
Im Moment habe ich auch beantragt, das läuft aber über einen Steuerberater, da muss man also erst einmal die ganze...
Das sind diese 70% vom Vorjahr.
Ja, genau, genau. Und wie das genau läuft, weiß ich nicht, aber da bin ich jetzt natürlich auch dabei.
Okay.
Und der Kollege hat ihm auch gesagt, wenn er das jetzt nicht beantragt hätte oder so, dann ist er in ein, zwei Monaten komplett pleite. Okay. Und das sind jetzt durchaus arrivierte Künstler, die jetzt nicht irgendwo
das ist ja
einen Hobbyraum haben.
Ja, das ist ja die große Krux.
Ja.
Das ist ja eigentlich für unsere Kultur, für unser Leben enorm wichtig.
Ja, und natürlich. Ohne Kultur kommen wir nicht aus. Wir wissen, oder ich würde mal sagen, wir haben viel mehr zu tun damit, als wir wirklich wahrnehmen oder wissen, weil uns beeinflusst richtig. Ja auch Werbung zum Beispiel, Design und so weiter.
Ja.
Man unterscheidet ja zwischen Design und bildender Kunst. Plötzlich früher war das alles eins und wir werden aber von Verpackungen beeinflusst von und so weiter.
Wie ist dein Plan jetzt in der explizit jetzt für diese Corona-Krise, weil man ja davon ausgehen kann, dass das jetzt nicht Mitte Januar vorbei ist?
Nee, ganz klar.
Hast du da für dich was zurechtgelegt, wo du sagst,
ja, komm mal. Zurechtgelegt nicht, aber ich komme natürlich jetzt wieder relativ ungestört zum Arbeiten. Also für mich selber. Das heißt, nicht für mich, sondern ich arbeite jetzt an meinen Projekten und habe da natürlich jetzt unendlich Zeit.
Ist das kreativ schaffen?
Ja, sicherlich. Ich habe so viel auf Lager noch, das, was ich die letzten Jahre jetzt durch meine Lehrtätigkeit, die ja verhindert hat zum Teil, dass ich produzieren kann. Ich will zum Beispiel für eine Galerie oder sowas, oder ich habe also eine Galerie in München, die mich vertritt, und die konnte jetzt die letzten Jahre einfach auch gar nicht beliefern, weil ich die Zeit nicht hatte. Und die kann ich jetzt schon nutzen.
Kommen auch neue Ideen dazu?
Ja klar, natürlich. Gerade ich greife gerade so ein Thema auf, das hat so mit diesen Sicherheitsgedanken zu Warn, Hinweise und so weiter.
Ja.
Das habe ich schon vor Jahren aufgegriffen und da springe ich jetzt wieder auf den Zug, den ich selber ins Rollen gebracht habe. Und da wird jetzt demnächst eine ganze Serie entstehen, die aber nicht jetzt direkte Reaktion ist, sondern ich greife das Thema jetzt auf, und gibt's natürlich viele aktuelle Themen. Ich arbeite seit Jahren mit Gießsatzobjekten, also Objekte, Papierobjekte, die in Gießsatz eingegossen werden.
Okay.
Die sind relativ groß und schwer, und da geht es um die Flüchtlingsproblematik zum Beispiel.
Okay.
Und das nimmt ja kein Ende. Das heißt also, Themen oder Sujets gehen mir ganz bestimmt nicht aus. Und jetzt kann ich halt die Zeit nutzen, um wieder zu produzieren einfach.
Okay, das ist... Das ist auch ein Stück weit beruhigend.
Das ist positiv.
Dass du auch was Positives aus dieser Krise rausziehst und dann nicht sagst, jetzt geht alles den Bach runter und was mache ich jetzt? Ich muss jetzt anfangen, mich irgendwo zu bewerben oder was auch immer. Also es ist sehr schön zu hören,
dass ich bin
auch der Kunst gut tut.
Ja. Nee, ich bin auf jeden Fall, das ist auch aus so negativen Einflüssen kann man Kraft schöpfen. Und ich sage mir, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Das heißt, also es kann natürlich ab und zu mal die Hoffnungslosigkeit überwiegen, aber bei mir ist da dann doch so, dass der Optimismus überwiegt, okay, meistens. Und mit dem Optimismus, ohne den geht's ja überhaupt nicht.
Ist der also notwendig jetzt, für die Kunst? Bitte? Ist der notwendig für Künstler?
Optimismus?
Ja.
Ah ja, schon.
Weil es gibt ja auch viele Melancholiker.
Ja,
wobei das
ja,
der Optimismus nicht ausschließt.
Es gibt ja auch so Sprüche wie Kunst muss leiden. Da ist ja, auch genau, durchaus was ja, dran. Genau. Ja, ich kann den Spruch persönlich nicht hören. Weil mit Leiden macht die Sache nicht besser. Ich meine, ich kann natürlich in Selbstmitleid zerfließen und kann dann alles scheiße und geht nichts und es keiner interessiert sich, aber da muss man halt was tun dagegen. Also okay, mit dem Leiden ist es dann bei mir ganz schnell vorbei.
Das ist schön. Das ist schön zu hören.
Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Am Ruder mit Peter Mayer. Ganz besonders schön zu sehen war in dieser Episode, mit was für einer Begeisterung Peter das Zeichnen spricht und dass er, so glaube ich es, als Basis auch seines künstlerischen Prozesses sieht und es auch ein Stück weit als Handwerk verstanden wissen will, das man lernen muss. Besonders beeindruckt hat mich auch seine positive Sichtweise jetzt auch im Besonderen mit der Corona-Krise, wie er als hoffnungsloser Optimist seine Zeit zum Produzieren von neuen Projekten hervorhebt. Und wir werden uns in den nächsten Episoden mit ihm unterhalten über seinen Weg als Künstler, seinen Durchbruch, sofern es sowas gibt, über die Frage, wer ist überhaupt ein Künstler, über Stoa 169, über ganz viele Dinge. Der Podcast kommt alle 2 Tage, somit bis übermorgen.